Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, wir haben noch mal ganz kurz einen kleinen Nachklapp zur Odyssee. Die Debatte geht weiter. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Emily Wilson, die Übersetzerin von der wirklich fantastischen Odyssee-Übersetzung, über die wir gesprochen haben, hat sich eingeschaltet, hat in der London Review of Books einen sehr langen Artikel darüber geschrieben, was sie alles an Nolans Odyssee nicht gut findet. Du hast mitgekriegt, dass die so eine Hardcore-Odyssee-Fan ist, ne?
Ja, also schon allein dadurch, dass ich irgendwann gecheckt habe, dass alle ihre Tattoos Odyssey-related sind. Also gibt es so eine Krake und was weiß ich. Also alles so Motive aus der Odyssey tätowiert, das ist schon ein Commitment, würde ich sagen.
Das ist Commitment und wir kennen das ja auch, wenn Leute so extrem Fan von einem Buch sind. Und das ist sie, obwohl sie gleichzeitig auch eine extreme Expertin für dieses Buch ist und das auch übersetzt hat. Dann kommt ja auch schnell eine Enttäuschung. Also in ihrem Artikel schreibt Emily Wilson, glaube ich, schon auch darüber, dass sie diesen Film schon nicht jetzt komplett scheiße findet, aber dass ihr eben vieles fehlt. Wir hatten da auch im Kontext von Mary Beard schon mal drüber gesprochen. Auch Emily Wilson sagt, hier ist zu wenig Sex, hier ist zu wenig Humor, hier sind die Gestalten zu eindimensional, viele Gestalten zu eindimensional auch und gerade auch die Sagengestalten tatsächlich, neben den Frauengestalten geht sie auch da nochmal gezielt drauf ein und das fand ich irgendwie ganz interessant und ich finde es eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen, weil man könnte jetzt einerseits sagen, oh Gott, jetzt gibt es da so riesen Diskussionen, aber wir hatten das schon bei Wuthering Heights, so diesen Effekt, da kommt so ein Film und plötzlich werden Leute aus der im weitesten Sinne Literaturbranche gefragt. Und so eine Übersetzerin wie Emily Wilson, die mit ihrer Übersetzung sowieso schon Aufmerksamkeit bekommen hat, aber die findet jetzt einfach in jedem großen Medium statt. Und wenn diese Connection klappt, finde ich das einfach auch für die Literatur was Gutes.
Im Vulkan. Ja, Josef, das haben alle mitbekommen, dass in Berlin Steglitz-Zehlendorf eine CDU-Stadträtin sich in das Programm der dortigen Bibliothek eingemischt und Lesungen verboten hat. Wir dachten, das ist doch mal ein sehr, sehr guter Punkt, um das Buch, um das es da zum Teil geht, einfach direkt mal mitzubringen. Es geht um Queere Tiere von Magda Wüstup und der ganze Fall, der wurde schon eingehend betrachtet und es gibt dazu jetzt auch natürlich eine interne Prüfung, ob diese Stadträtin Befugnisse überschritten hat beim Verbot dieser Veranstaltung und wir werden das im Auge behalten, ob es da zu Ergebnissen kommt. Fanden es aber heute irgendwie erstmal schöner, das Buch mal anzugucken, um das es da eigentlich geht. Queere Tiere, das ist ein Buch, was in über 30 Tierporträts Tiere mitbringt und beschreibt, die eben ja nichts von Heteronormativität halten, um es mal salopp auszudrücken. Wir wissen ja alle, dass die sexuelle Orientierung von Tieren kein Ergebnis der Vogue-Bubble sein kann, sondern dass das einfach Dinge sind, die auf dieser Welt existieren und da hat die Autorin eben ganz, ganz viele verschiedene Tiere zusammengetragen, von der Spiegeleiqualle zum Tauwurm, aber auch ein bisschen, naja, zugänglicheren Tieren wie dem Orang-Utan, ist da alles dabei. Da wird quasi in so Fallbeispielen nicht nur so ein Tier in seiner Lebensform mal umfassend betrachtet, sondern eben auch ganz konkret in Bezug auf sexuelle Fortpflanzung, Balzverhalten. Und solche Themen oder Kinder bekommen. Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Es gibt eben diese Pinguinmännchen, die gemeinsam verwaiste Eier ausbrüten und die Küken dann auch aufziehen. Es gibt Hyänen, die hat man ganz, ganz lange für männliche Hyänen gehalten. Dabei sind das weibliche Hyänen gewesen, um die es da ging. Und man hat quasi einfach nur beobachtet, wie die sich verhalten. Und die hatten sehr große Geschlechtsorgane und haben die auch gegenseitig sozusagen immer wieder, den anderen Hyänen präsentiert und man hat automatisch gedacht, das müssen männliche Hyänen sein und dann hat die Wissenschaft irgendwann festgestellt, oha, da hätten wir uns ja gleich mal genauer umgucken können, das sind nämlich sehr große Klitoriden, die diese Hyänen haben und Die können auch steif werden zum Beispiel und die müssen, das finde ich auch ganz interessant, wenn Hyänen Sex haben, müssen sie sozusagen den aktiven Part einnehmen, weil sonst funktioniert es anatomisch nicht. Was natürlich der Effekt ist, wenn man dieses Buch liest, ist, dass alles, was von vielen immer als in Anführungszeichen natürlich geframed wird, überhaupt nicht mehr greift. Die Natur bringt ja alles selber schon mit. Also entweder ist nichts natürlich oder alles.
Und das zeigt dieses Buch quasi, ne? Und es ist ja eigentlich auch, ich dachte erst, und das war eine Falschannahme, weiß ich jetzt, aber ich dachte erst, das ist ein Kinderbuch, weil sozusagen, wenn du so ein Bilderbuch hast, dann geht irgendwie immer noch der Gedanke automatisch, ja, okay, das ist für Kinder, denen soll erklärt werden, es gibt auch andere Tiere, die eine andere Sexualität haben, aber
genau.
So ist es gar nicht.
Ne? Ist gar nicht so. Es ist ein Buch für interessierte Laien, also es versammelt viele wissenschaftliche Fakten, ohne dass es unzugänglich wäre. Es ist auch lustig geschrieben, es ist einfach geschrieben und die Bilder, ich glaube, das ist auch ein Trugschluss. Es gibt auf dem Cover dieses Bild, ich glaube, von der Kuh, aber drinnen gibt es gar nicht so viele Bilder. Es ist jetzt kein Bilderbuch, sondern die Tiere werden einfach auch illustriert, damit man ein Bild vor Augen
damit
hat.
Damit man auf jeder Seite sehen kann, okay. Ja.
Worum geht's da eigentlich? So ist es. Und darf ich dir noch mitbringen, was ich gelernt habe, unter anderem neben diesen Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe?
Unbedingt.
Kein anderes Tier, Zitat, besitzt ein Kinn. Also einen knöchernen Gesichtsteil, der so markant nach vorn ragt. Das fand ich irgendwie schön, dass wir die einzige Spezies sind, die einen Kinn haben.
Das können wir unter unserem Wasser- und Buch-Funfacts abspeichern. Und wir kommen nochmal, wir gehen nochmal in die Weltpolitik und ich fange mit einem Zitat an. Dichter verfügen über eine angeborene Fähigkeit, genau hinzuschauen, aufmerksam zuzuhören, kreativ zu sein und Neues zu schaffen. Poesie ist eine Art, die Welt zu betrachten. Ich brauche Gedichte am Morgen, wie andere ihren Kaffee oder ihr Croissant. Das sagt eine Frau, die aus Ecuador stammt, Politikerin ist und auch selber Dichterin, wobei sie ihre 5 Gedichtbände hauptsächlich so um die Jahrtausendwende geschrieben hat. Diese Frau heißt Maria Fernandez Espinosa und ich habe sie uns deshalb mitgebracht, weil sie für die UN kandidiert, also für den Generalsekretärposten der UN. Wenn Guterres im Herbst weggeht, wäre sie eine der Frauen, die mit etwas Glück sozusagen und einer erfolgreichen Kampagne die Nachfolgerin werden könnte. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil wir diesen Konnex von Dichtung und Politik schon mal hatten, nämlich bei Gabriela Mistral zum Beispiel.
Ja.
Und wir hier eben wieder eine Dichterin haben, und die aber auch sehr viel politische Erfahrung hat. Und wir werden das verfolgen.
Ja, und ich fände das einfach großartig. Stell dir vor, also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass DichterInnen die besseren Menschen sind.
Und das Schöne ist, in dem Times-Artikel kam am Ende, wo sie dieses Zitat gebracht hat, stand dann am Ende, ein sehr ungewöhnliches Bewerbungsverfahren für Menschen wie Trump oder Xi Jinping. Man wird dann sehen, wie die damit umgehen. Ja. Und man hat schon so seine Vorstellung.
Die helle Kammer. Josef, es gibt einen Mann, der heißt Hans Kohlhase. Oder besser gesagt, er hieß so.
Ich wollte gerade sagen,
ja,
schon ein bisschen her, ne?
Ist ein bisschen her. Im 16. Jahrhundert lebte Hans Kohlhase als Kaufmann in Brandenburg, Köln an der Spree. Man hat ein Bild vor Augen. Und es ist historisch verbürgt, dass er am 1. Oktober 1532 nach Leipzig reisen wollte zur Messe. Wie Kaufmenschen. Okay. Wie die das eben so gemacht haben, ne?
Um in Leipzig war eine große Handels- und Messestadt, ne? Eine große Messestadt.
Ja, gab schon bessere Zeiten. Aber auf dem Weg dorthin wurde ihm auf Geheiß eines Junkers mit dem schönen Namen Günther von Zaschwitz, wurden ihm 2 Pferde abgenommen mit der Begründung, er habe sie gestohlen. Man kann sich das vorstellen, du reist rum, du hast natürlich jetzt nicht wie im Auto irgendwie alle deine Papiere dabei. Dann kommt jemand und sagt, wo hast du die Pferde her? Du sagst, na, das sind meine. Und dann sagt der andere, das musst du mir mal beweisen. Und zack, bumm, bist du deine Pferde los. So stelle ich mir das vor. Kohlhase war natürlich total sauer. So 2 Pferde sind ja auch, weiß ich nicht, ein Einkommen. Also zur damaligen Zeit. Und er hat versucht, juristisch dagegen vorzugehen. Das hat aber nicht funktioniert. Was unter anderem, ja, vielleicht auch damit zusammenhing, dass er einfach mit dieser gesellschaftlichen Ordnung, der juristischen Ordnung der Zeit einfach kein Glück hatte und da ziemlicher Willkür ausgesetzt war. Auf jeden Fall hat er sich entschieden, Rache zu üben und ist mit verschiedenen Gewalttaten aktenkundig geworden, Sachbeschädigung, alles mit dabei. Er wurde ergriffen und 8 Jahre später, also am 22. März 1540 in Berlin öffentlich hingerichtet. Er hatte sich also einiges zu Schulden kommen lassen auf seinem mehrjährigen Rachefeldzug und wurde dann dafür mit dem Tod bestraft. Und dieser Name kommt uns so bekannt vor, weil er das historische Vorbild ist für eine, oder wenn nicht sogar die berühmteste deutsche Novelle, nämlich Michael Kohlhaas.
Genau, über die wollen wir heute reden und wir wollen über Heike Geislers Neuversion reden. Wie ist da der Titel?
Michaela Kohlhaas.
Genau, also wir werden über Michael Kohlhaas reden, wir werden über Michaela Kohlhaas reden und ich dachte gerade nochmal darüber nach, dass manchmal die Literatur eben auch historische Fälle überhaupt am Leben erhält, weil stell dir mal vor, dieser Fall, der ist, also das ist ja interessant, aber ganz ehrlich, so wie du das jetzt geschildert hast, das wäre doch längst vergessen, das ist doch eine Fußnote irgendwie in lauter historischen Fällen, die viel, viel größer sind sozusagen und Literatur ist ja oft so, da so gut, dass sie sich irgendwas Kleines rausgreift zu Zeiten der Französischen Revolution oder zu, wo man sagt, das ist nicht die Hauptstory. Das ist eigentlich nicht das, was da immer erzählt wird, wenn wir sagen, was ist dort passiert historisch in dieser Zeit. Und aber dadurch, dass sie es, wenn sie es gut macht, bleibt das dann eben und beschäftigt uns bis heute.
Man muss ja auch sagen, es bleibt ja nicht nur in der Literatur, aber du hast ganz recht mit deiner Einschätzung, aber es gibt noch eine andere, einen anderen Bereich, in dem das ein interessantes Phänomen geblieben ist, nämlich in der Juristerei. Die Juristen, die beschäftigen sich mit oder haben sich zumindest lange mit diesem Fall Hans Kohlhaas beschäftigt, denn es ist natürlich, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, auch ein Lehrstück über Gerechtigkeit, über alte und neue Rechtssysteme.
Und über Selbstjustiz.
Über Selbstjustiz und auch über ein schönes Wort, das ich jetzt erst in dem Kontext gelernt habe, nämlich die posttraumatische Verbitterungsstörung. Also
da gehen wir dann schon wieder in den Bereich der Psychologie. Ne?
Das stimmt, aber auch das finde ich ganz interessant, dass man unseren lieben Kohlhaase und seine literarischen NachfolgerInnen auf diese Weise betrachten kann, was passiert eigentlich, wenn rechtschaffenden Menschen, und so einer ist unser Kohlhaas gewesen, wenn rechtschaffenden Menschen ein Unrecht geschieht, das nicht wieder gut gemacht wird.
Wollen wir vielleicht so ein bisschen mit Kleist einsteigen, um mal ganz kurz so einen Überblick über diese Geschichte zu bekommen, wie sie von Kleist und dadurch dann auch lange rezipiert wurde, erzählt und dann lange rezipiert. Kleist hat selber Jura studiert, das heißt, der ist auch wahrscheinlich, davon gehen wir aus, dort eben in seinem Studium durch seinen Professor damit in Berührung gekommen mit diesem Stoff. Du hast es schon gesagt, es war aber so, dass zu der Zeit, als Kleist gelebt hat, die Akten von diesem Kohlhaas-Fall noch nicht entdeckt waren. Die sind verschollen gewesen, waren in den Archiven und wurden dann ungefähr 50 Jahre nach Kleists Tod entdeckt und zwar in Weimar. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Das heißt, es gibt so Berichte, es gab Chroniken, mit denen Kleist gearbeitet hat. Es gab, und das fand ich auch sehr interessant, Luther hat einen Brief geschrieben an Kohlhaas und hat gesagt, Junge, krieg dich mal wieder ein.
Ja,
mehr
Luther
oder weniger.
War auch im Spiel, sonst ist Luther, immer Goethe derjenige, der
und
was
immer,
dazu
beiträgt. Ja, und wenn Luther im Spiel, da gehen bei mir die Kategorien durcheinander. Da denke ich so, warum hat denn der sich da, der ist doch wirklich mit seiner Bibelübersetzung beschäftigt. Weißt du, es macht total Sinn, aber das ist dann so, also als ich das zum ersten Mal bei Kohlhaas gelesen habe und nicht über die historischen Hintergründe Bescheid wusste, dachte ich einfach, Kleist hat den da einfach mal mit reingesetzt, weil der so berühmt war und konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass Luther sich mit sowas beschäftigt hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, der saß ja auf der Wartburg und hat eigentlich nur, war nur untergetaucht und hat die Bibel übersetzt. So die Erzählung über Luther, ne, wenn man jetzt nicht tiefer eintaucht.
Genau, und hier taucht er eben auf, da können wir dann auch nochmal drauf kommen, weil mich würde auch interessieren, ob er eigentlich bei Geisler auch in irgendeiner Weise erwähnt wird oder ob sie ihn einfach komplett rausgestrichen hat und gesagt hat, nee, der passt nicht in diese Erzählung rein, die ich erzählen will. Genau, aber so, wir haben gesehen, wie Kleist auf diesen Stoff kommt und Kleist erzählt den. Und was er uns erzählt, ist die Geschichte eben von diesem Mann, der an einem Borg vorbeikommt und die sagen in Kleists Geschichte, wir wollen Zoll. Kohlhaas hat von diesem Zoll noch nie gehört und sagt, was ist hier los? Dann sagen die, okay, geh doch nach Dresden, klär das Ganze mal, dann wirst du sehen, es gibt diesen Zoll, solange lässt du uns aber mal deine Pferde hier und der Knecht kann mit da auf die Pferde aufpassen.
Man muss sagen, der Kohlhaas wurde einfach abgezogen, oder?
Er wurde abgezogen, aber er checkt es noch nicht. Ja. Er denkt irgendwie so, es ist komisch, also er riecht schon, dass hier stimmt irgendwas nicht, aber er denkt sich, okay, ich gehe jetzt nach Dresden und klär das mal. Kann ja sein, ich habe irgendwas verpasst.
Josef, weißt du, woran mich das erinnert? Also mir könnte das eins...
Ich wollte gerade
genau
sagen,
es erinnert mich
an dich so, ne? Weil du bist auch im Zweifel bereit, erstmal die Schuld bei dir zu suchen, selbst wenn man es schon von außen denkt, so nein, denn da hast du nichts zu tun.
Mein Mann hat neulich gedacht, er muss komplett an meinem Verstand zweifeln, weil ich habe so einem Menschen die Tür geöffnet, der dann meinte, ich muss mal ihren Router auslesen und dann irgendeinen Wechsel zu irgendeinem anderen Anbieter und sie müssen jetzt hier unterschreiben. Und weil ich halt wirklich immer denke, na, das wird schon stimmen, habe ich das halt alles unterschrieben. Ich kann alle beruhigen, ich bin aus diesem Vertrag wieder rausgekommen, aber wirklich, ich verstehe diesen Mann so gut. Ich wäre auch nach Dresden gegangen und hätte gesagt, naja gut, das wird schon seine Richtigkeit haben.
Irgendwas habe ich da übersehen.
Ich hätte es direkt bezahlt, weißt du, ich wäre nicht mal nach Dresden gegangen, um zu fragen, ob es stimmt. Ich hätte ihm meine Pferde und mein Geld gegeben und gesagt, es gehört alles euch.
Und Kolas ist auch in diesem Geist. Es ist auch einfach einer, der möchte gerne ans Rechtssystem glauben und das alles schon, dass keiner keinen verarscht sozusagen.
Ja.
Und deswegen kommt, als er zurückkommt und sagt, übrigens, das, die haben in Dresden gesagt, das gibt's so nicht, findet er seinen Knecht nicht mehr, der ist irgendwie weg. Und dafür findet er seine Pferde komplett zu Schaden gerichtet. Also die sind so kaputt, dass sie eigentlich schon kurz vorm Tod stehen. Und er sagt, was ist denn hier passiert? Und sie sagen, ja, der Knecht hat sich so daneben benommen. Und der hat sich überhaupt nicht gekümmert und überhaupt nicht, ist seiner Verpflichtung überhaupt nicht gerecht geworden. Deswegen mussten wir den hier verjagen. Der war einfach komplett unverschämt. Und man könnte auch da denken, die haben mich schon mal belogen, vielleicht belügen sie mich wieder, aber Kolas ist so in seiner Rechtschaffenheit überzeugt, dass er sagt, gut, ich gehe erstmal nach Hause und kläre das mit meinem Knecht. Der findet diesen Knecht komplett verprügelt, liegt dieser Knecht im Bett, kann sich nicht mehr richtig bewegen und Kolas macht mit dem erstmal ein Verhör und sagt, was hast du da angestellt und ist erstmal so richtig gegen Anti quasi und macht ihm lauter Vorwürfe und dann stellt sich aber raus, okay, also die haben zum zweiten Mal an Kolas quasi Unrecht begangen.
Mhm.
Und Kolas merkt so langsam hier, okay, das jetzt wird das Ganze, also langsam wird sein Unrechtsempfinden sozusagen sehr stark angeregt, so könnte man sagen. Und er versucht den rechtlichen Weg. Geht also wieder nach Dresden, versucht wieder das Ganze zu klären und sagt, hier wurde mir Unrecht angetan, das weiß ich jetzt. Es ist jetzt nicht mehr irgendwie die Frage, was ist mit diesem Passierschein, sondern mir wurde Unrecht angetan. Mhm. Bitte setzt mich wieder ins Recht und dann ist auch die Welt wieder okay. So wird das, so schildert uns das Kleist.
Er braucht einfach einen Schadensersatz, ne?
Genau, er braucht einen Schadensersatz, die Genugtuung und dann ist auch wieder gut. Mhm. Dann ist er auch bereit, alles wieder fallen zu lassen. Das geben sie ihm natürlich nicht, weil sonst wäre die Geschichte an dem Punkt vorbei. Was passiert ist, es gibt Vetternwirtschaft, die irgendwer am Hof, am Gerichtshof ist verwandt mit dem Junker Wenzel von Tronka und dann irgendwie wird, es ist eigentlich klar, der Fall ist gerecht, den Kolas hat, aber er kommt nicht zu seinem Recht.
Es wird geklüngelt.
Es wird geklüngelt und er geht nach Hause und sagt zu seiner Frau so, und jetzt nehme ich das Recht in die eigene Hand, jetzt gehe ich zu dem Junker und dann klären wir das sozusagen Mann zu Mann, könnte man sagen, mit voller Waffengewalt. Und die Frau sagt, nee, lass mich nochmal probieren bei der nächsthöheren Ebene. Ich gehe da nochmal hin, lass mich nochmal gucken.
Die gehen in Berufung sozusagen, ne? Die haben kein Recht bekommen und gehen in nächsthöheren.
Wobei Berufung in dem, zu der Zeit halt noch so ist, es gibt nicht so den klaren juristischen Weg, sondern man weiß einfach nur, da oben ist noch der Kurfürst, der ist noch mächtiger.
Ja.
Und sie geht da hin an dessen Hof und will quasi, man kennt es doch aus diesen vielen Mittelalterserien, oder? Wenn die Leute immer zum König gehen und so hoffen, dass ihr Anliegen, aber es kann auch sein, wenn der König schlechte Laune hat, du wirst irgendwie in den Kerker geworfen oder der König sagt, hier, dir wird der Kopf abgeschlagen. Das heißt, du weißt nicht so, es ist nicht so ein klares Rechtssystem, wo du sagst, ich habe jetzt auch das Recht, sondern so, sie geht dahin, wird von einer Wache weggestoßen und so stark weggestoßen, weil sie da nichts zu suchen hat sozusagen, ist die Aussage, dass sie halt so tödlich verwundet wird.
Mhm.
Sie ist tödlich verwundet, kommt nach Hause, Kolas ist wirklich entsetzt und das kleist auch sehr gut in mit so ganz wenigen Adjektiven einen so komplett zu dieser Figur mitzunehmen und dieser Erschütterung. Und Kolas beerdigt sie, er bezahlt ihr eine super teure Beerdigung, die eher zu so einer Fürstin passt. Danach verkauft er Haus und Hof und nimmt alles Geld um seinen Rachefeldzug. Das Geschäft der Rache heißt es bei Kleist, um den Rachefeldzug zu starten.
Ja, ist ganz interessant. Der ist ja ein Kaufmann oder so ein Händler und gleichzeitig ist vom Geschäft der Rache die Rede und ich finde das auch irgendwie mich rührt diese Figur Kolas auch, weil er mit einer gewissen Naivität und Gutgläubigkeit in die Welt geht und ich glaube, die größte Verletzung rührt schon daher, dass er sich das gar nicht vorstellen konnte, dass das passieren kann und dann verliert er sein Knecht überlebt nur schwer verletzt, seine Pferde sind heruntergewirtschaftet. Er ist zutiefst erschüttert in seinem Urvertrauen in diese Gesellschaft, von der er einen respektabler Teil ist und dann stirbt die Frau, stirbt an den Folgen der Verletzung und im Prinzip merkt man das einfach so, sein Weltbild kippt und jetzt ist alles egal. Ich meine, er gibt ja sogar die eigenen Kinder weg, um frei zu sein für das Geschäft der Rache. Er kappt jegliche Bindung zur sozialen, ne, zu dieser gesellschaftlichen sozialen Ordnung Und dann ist er eigentlich im Prinzip nur noch der Racheengel.
Und das Interessante daran ist aber, dass er eigentlich wirklich nur will, dass diese Anfangssituation gelöst wird wieder. Also das heißt, er bleibt an der auslösenden Situation und will da einfach ins Recht gesetzt werden. Und jetzt habe ich mich gefragt, wir können vielleicht gleich schon zu Heike Geißler kommen und das immer so ein bisschen mit reinnehmen, weil mich interessiert natürlich, was ist die Ausgangssituation bei Michaela Kohlhase? Ist die in derselben Situation? Hat die auch was mit Pferden zu tun? Oder ist das ein bisschen, wird das ein bisschen anders geregelt?
Es wird ein bisschen anders geregelt und der Grund ist der, dass Heike Geißler ursprünglich eine Michaela Kohlhaas schreiben wollte, die ganz nah an Michael Kohlhaas dran ist.
Quasi
also
die weibliche Version.
Die weibliche Version in der heutigen Gesellschaft.
Okay.
Und was dann aber passiert, und ich bin sehr dankbar dafür, dass das passiert ist und ich finde es extrem gut gemacht und folgerichtig. Erstens funktioniert Michaela Kohlhaas anders. Auch schon allein wegen ihrer Sozialisierung als Frau. Und zweitens funktionieren die Umstände, die Michaela Kohlhaas bewegen, anders, weil sie in unserer heutigen Gesellschaft lebt. Und ich glaube, die größten Unterschiede sind folgende. Jetzt erstmal von den reinen Fakten. Michaela Kohlhaas hat keine Familie. Die Eltern leben nicht mehr. Kinder hat sie keine. Sie lebt allein. Sie hat zwar Freundschaften, aber das ist eher ein Fakt, denn eine soziale Gegebenheit im Buch. Man merkt davon nichts. Sie hat einen Job auf einem Friedhof als Friedhofswärterin in Leipzig. Und sie hat einen Kollegen, Herse, der heißt genauso wie der Knecht bei Michael Kohlhaas. Das ist auch ganz interessant, dass diese Namen Tronka, diese ganzen historischen Begrifflichkeiten auch mit eingeflochten werden und so auftauchen. Also da wird nichts verrätselt. Hier geht es nicht um einen Schlüsselroman, wo man dann genau zuordnet, welche Figur ist welche. Das kriegt man schon richtig schnell mit, weil das nicht das Hauptanliegen von Heike Geißler ist, glaube ich. Und Michaela Kohlhaas ist also auch, und das Einzieh mit Michael Kohlhaas, eine komplett unbescholtene Bürgerin. Also auch ein gut funktionierender Teil der Gesellschaft, ja. Und gleichzeitig gibt es, und das ist bei dieser Novelle anders, wir wissen ja auch aus früheren Folgen, die Novelle braucht einen Paukenschlag. Das unerhörte Ereignis.
Um die sich dann die ganze Novelle dreht.
Genau.
Und das ist dieser Rechtsbruch, der da an Kohlhaas quasi begangen wird.
Richtig. Und bei Michaela Kohlhaas ist es anders. In zweierlei Hinsicht. Einerseits wird an ihr nicht der eine große Rechtsbruch begangen, sondern, das nennt Heike Geißler das Mördergrubenherzen oder das Mördergrubenherz. Dieses Herz ist quasi so wie so ein Behälter für all das kleine Unrecht, das alltäglich dieser Gesellschaft auch an Michaela Kohlhaas und vielen anderen verübt wird. Und das sind so kleine Mikroaggressionen, Ungerechtigkeiten, die sozusagen dieses Herz volllaufen lassen.
Und das macht das Buch ja auch komplett modern, ne?
Komplett modern.
Weil diese Idee von Mikroaggressionen und was das mit einem macht, das ist ja eine komplett moderne Idee. Die hätte bei Kleist noch nicht so auf diese Weise stattfinden
können.
Das heißt, bei ihm haben wir äußere Faktoren.
Genau.
Er geht dahin, wird abgewiesen. Er geht dahin, wird abgewiesen. Seine Frau wird noch umgebracht. Sein Knecht wird verprügelt. Wir haben alles im Äußeren sozusagen.
Es wird auch extrem körperlich.
Genau.
Ne? Also diese körperliche Versehrtheit. Es ist auch ein Körperbuch und die Michaela Kohlhaas hat einen Körper, der eine große Rolle spielen wird. Aber es findet alles auf einer anderen Ebene statt. Und das macht es aber auch zu einer Erzählung. Da kommen wir dann noch zu einem Roman der Zeit, der dadurch auch eine besondere Tragweite gewinnt. Weil diese außerordentlichen Ereignisse und heute eine schwertschwingende Michaela Kohlhaas zu schreiben, die irgendwas anzündet oder irgendjemanden ermordet, so wie unser Michael Kohlhaas das tut, das wäre dann schon wieder so krass, dass man es als Geschichte abtun kann. Dass das, was Michaela Kohlhaas passiert, das passiert so subtil, dass man genau merkt, das passiert die ganze Zeit mit vielen anderen Menschen.
Also die gehört quasi in unsere Zeit.
Die gehört in unsere Zeit und zwar ganz konsequent. Und vielleicht noch zu deiner Frage. Wir haben sie eben auch als unbescholtene Bürgerin, das hatte ich schon gesagt. Ich wollte aber noch zu dem Punkt kommen, der bei ihr das Fass zum Überlaufen bringt. Weil darum ging es ja, warum zieht sie letztendlich los? Und das liegt daran, und das ist auch was sehr Heutiges, dass ihre Lieblingskneipe gentrifiziert wird von einem Galeristen. Der so ein bisschen die Rolle von dem einnimmt, der die Pferde von Kohlhaas wegnimmt. So haben wir hier einen Galeristen, der die Lieblingskneipe von der Michaela Kohlhaas aufkauft und neu gestaltet. Und sie kommt dann dahin und ist komplett entsetzt, weil sie auch dort keinen Ort mehr hat. Und das Ganze gemahnt natürlich so ein bisschen auch an diese großen Fragen, wem gehört Wohnraum, wem gehört der öffentliche Raum, wo halten wir uns auf, können wir uns das noch leisten, und wer Geld hat, dem gehört die Welt. Ne?
Und es gibt natürlich einen gewissen Reim zwischen den auf so einer Bildebene, weil beiden Kohlhase, Michaela und Michael sozusagen, denen wird beiden der Platz in der Welt genommen,
ja,
auf unterschiedliche Weise und eben durch diesen Rechtsbruch. Aber das ist hier ja ist ja interessant, dass Heike Geister da einen ganz konkreten Platz erzählt, weil diese Kneipe, wenn das so ein Ort ist, wo du sagst, da gehe ich hin als eine Person, die nicht viele Leute kennt und die sich aber da wohlfühlt, der wird dir weggenommen. Und das kennt man ja auch im Zusammenhang mit Gentrifizierung total.
Und ich finde es auch interessant, das als eine Art Schutzraum zu erzählen, weil wir häufig heute die eigene Wohnung immer so als den Ort des Schutzes und der Identität erzählen, aber für ganz viele Menschen, vor allem auch für Frauen, ist die eigene Familie und der eigene Wohnraum der Ort der Gewalt. Man muss es einfach so sagen, da gibt es Polizeistatistiken zu, das wissen wir alle. Und deswegen fand ich das auch so eindrücklich, dass diese Frau an diesem Ort auch keinen Platz mehr hat und da rausfällt. Ja, und dann entspinnt sich halt einiges, aber sie wird sich immer weiter von ihrem historischen Vorbild wegbewegen, weil sie keine Figur der großen Gesten ist. Und das ist bei Michael Kohlhaas ganz anders. Erzähl mal, was der jetzt treibt.
Genau, wir kommen sozusagen zum Geschäft der Rache und gucken uns an, wie gehen beide Figuren damit um eigentlich jetzt mit diesem Moment, der das Fass zum Überlaufen bringt. Bei Kohlhaas ist es ja jetzt bei Kleist letztlich der Tod seiner Frau, der so endgültig ihn alles abbrechen lässt. Und was er dann macht, ist, er geht zu der Burg und will den Junker Wenzel von Tronka umbringen und einfach seine Gerechtigkeit wieder haben. Und Gerechtigkeit ist aber, und da, ich habe gesagt, umbringen, das ist nicht ganz so hingeschrieben, nur am Ende ist es so, er brennt erstmal in der Burg alles nieder, der Junker Wenzel von Tronka ist nicht da und er hat dann noch nicht seine Rache, es reicht ihm noch nicht. Das heißt, man merkt, er ist jetzt an einem Punkt, wo ihm wirklich jedes Mittel recht ist. Es ist ihm komplett egal, wer da noch zu Schaden kommt. Er will, dass dieses Recht wiederhergestellt wird und er will auch, ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen in so einer anderen, also er will eigentlich Blutrache so ein bisschen. Das ist ein anderes System, was hier jetzt mit reinspielt. Das ist nicht mehr nur das Gerechtigkeitsding. Er will vorgeblich und er sagt, ich will, dass das wieder ins Recht gesetzt wird. Nur das Problem ist, er hat ja trotzdem auch seine Frau verloren. Mhm. Und die wäre halt, die ist ja nicht deswegen gestorben, weil ihm die zwei Pferde weggenommen wurden. Also das kann man nicht direkt sozusagen mit verrechnen, würde man jetzt diesen Rechtsfall auflösen mit diesem Junker von Wenzel von Tronka. Aber hätte der das einfach mit den Pferden nicht gemacht, wäre sie am Ende trotzdem nicht gestorben. Ne? Also so diese... Ja. Da geht viel ineinander.
Ja, und ich finde, man muss das auch nochmal genauer angucken, weil das auch für Kleist beim Schreiben dieses Stoffes ganz wichtig war. Weil sich da zwei verschiedene Rechtssysteme so ein bisschen auch im Widerstreit liegen, auch historisch bedingt ablösen. Das Mittelalterrecht, das einfach nochmal anders war, das sehr viel mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn mäßig funktioniert hat. Ohne dass wir da jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, aber zu der Zeit, und das merkt man beim Kleist ja eigentlich auch ganz gut, es gibt super viele Figuren, die haben bestimmte Stellungen, der ist für das verantwortlich, der für das verantwortlich, der eine spricht dem Fall dieses Urteil zu, der andere bewertet es ganz anders, du bist total willkürlich und ausgeliefert, ne, wer klüngelt mit wem, und es ist eben so, dass zu der Zeit, zu der das spielt, das Rechtssystem sich eben auch dahingehend verändert. Also man übt selber nicht mehr Rache oder die Familien klären das unter sich, sondern du musst immer zur nächsthöheren Instanz gehen und das muss von oben abgesegnet werden. Und man merkt hier einfach, er will ja von oben, er glaubt ja daran, er will ja von oben das Recht gesprochen bekommen. Es passiert aber nicht und der Effekt ist, jetzt fällt er in das alte Rechtssystem zurück und zieht alleine los, aber nicht, weil er danach befriedet wäre, sondern weil er damit erreichen will, dass ihm das neue Recht auch noch zugesprochen wird. Also hier vermischen sich wirklich, und das macht es auch so schlau und so vielseitig interpretierbar, hier vermischt sich wirklich einiges, ja.
Genau, und der Kohlhaas, der loszieht, verlässt aber dadurch, dass er, also er will sein Ziel erreichen, aber die Unverhältnismäßigkeit seiner Mittel ist so extrem, so eklatant, dass man halt eigentlich so von außen sagen muss, der verrennt sich komplett. So, man versteht ihn so gut, weil er es ja wirklich versucht hat und weil er alles verloren hat auf dem Weg, es zu versuchen. Und gleichzeitig ist der Weg, wie er es jetzt versucht, er zieht los und er sucht überall nach diesem Junker Wenzel von Tronka. Der ist aber immer irgendwo anders, kommt bei Verwandten unter und der wird von Kleist auch konsequent als so ein sehr feiger Hund beschrieben, der sich immer so hinter den anderen dann so versteckt und so irgendwie ständig ohnmächtig wird, wenn dann seine Verantwortung an der ganzen Sache zum Tragen kommt. Das heißt, wir merken hier auch schon vom Erzähler schon eine deutliche Positionierung. Hier gibt es ein Verständnis und eine Sympathie für Kohlhaas. Gleichzeitig wird aber diese Wut und diese Selbstjustizphase, wo der nämlich überall, wo Kohlhaas hinkommt und wo Junker Wenzel von Tronka nicht ist und wenn die den nicht rausrücken, dann zündet der halt einfach mit so Verkündigung und der sagt dann so, okay, wenn ich den jetzt nicht kriege, dann zünde ich eure Stadt an. Dann zündet er die Stadt an. Wittenberg wird, glaube ich, 3-mal angezündet. Mhm. Leipzig hat Glück, die verraten quasi gerade noch so, wo der Junker jetzt hin ist, dann wird es doch nicht angezündet. Und hier kommen wir jetzt zu dieser Luther-Episode. Und Luther sagt eben, und diesen Brief gab es ja historisch. Mhm. Und Kleist macht das und sagt, okay, cool, die zwei sind sich begegnet. Das kennen wir auch oft aus der Literatur, ne? Vor allem in Theaterstücken zum Beispiel gibt es das super häufig oder auch als Filme, dass man sagt, so wie muss das gewesen sein, dass sich diese zwei historischen Persönlichkeiten mal getroffen haben und dann entwickelt man daraus eine Geschichte. Mhm. Bei Kleist ist diese Luther-Episode so, Kohlhaas wird von Luther vorgeworfen, du hast hier jegliches Maß verloren. Und Kohlhaas hat das Gefühl, er muss zeigen, dass er wirklich Gerechtigkeit sucht. Und
ich bin doch einer von den Guten, will er eigentlich
und,
sagen.
Und er geht zu Luther, um sich zu erklären. Hm. Jetzt muss man sich das vorstellen, da ist dieser Typ, der bei Kleist, weil in Wirklichkeit hat der reale Kohlhaas wahrscheinlich wesentlich weniger Schaden angerichtet, als der Kleist-Kohlhaas, der irgendwie wirklich, wie gesagt, ganze Städte niederbrennt. Der kommt dahin und ist wieder wie so ein kleiner Schuljunge. Luther sitzt so am Tisch und hat erstmal keine Zeit für ihn. Und dann sagt er so, ja gut, rein, komm rein. Und dann geht er aber auch sofort so, du bist so ein Idiot, nach dem Motto, spinnst du eigentlich, was machst du denn hier? Das ist doch wegen den paar Pferden, machst du jetzt so einen Aufstand, jetzt krieg dich doch wieder ein. Und Kohlhaas sagt zu Luther, ich habe meine Frau verloren, es kann nicht sein, dass die für was gestorben ist, was ungerecht ist. Es ist gerecht eigentlich, was ich will. Und das will ich nur bestätigt bekommen. Luther hat dafür überhaupt kein Verständnis und sagt, kurz bevor er ihn quasi wieder rauswirft und sagt, so, ich muss mich jetzt wieder um meine wichtigen Arbeiten kümmern. Ich muss wieder Bibel übersetzen. Sagt er aber, okay, ich gewähre dir jetzt das Geleit nach Dresden oder ich organisiere das für dich. Ich habe gute Kontakte zu den Fürsten. Und dann klär deine Sache. Aber geh mir aus den Augen, so nach
dem Motto. Und hör auf, die ganze Zeit Städte anzuzünden.
Und jetzt ist die Frage, gibt's Luther bei Michaela Kohlhaase? Und was macht Michaela Kohlhaase in dem Moment, in dem sie nicht mehr zufrieden ist mit der Welt sozusagen? Wie geht sie da vor? Zündet die auch ein paar Städte an oder den örtlichen Kiosk oder so?
Nee, immer nur metaphorisch. Da wird immer nur metaphorisch gezündelt und in der Fantasie. Also das Spannendste ist, dass Heike Geißler ihrer Figur ganz, ganz viel Macht eingeräumt hat beim Schreiben. Ich kann mir das immer gar nicht so richtig vorstellen, wenn Leute sagen, die Figur hat es anders gemacht, als ich es geplant habe. Aber so ist es hier gewesen. Eigentlich sollte das auch so eine Rachefigur werden, aber beim Schreiben stellt Heike Geißler fest, sie hat das in verschiedenen Interviews gesagt, diese Michaela Kohlhaas, die ist überhaupt keine Figur der großen Geste. Die will einfach nicht mehr dabei sein. Eigentlich will die einfach nur raus aus allem. Und es ist so, dass sie also gar nicht so sehr wie so ein schwebender Racheengel ist, wie so Kohlhaas, der durch die Lande zieht und alles anzündet, sondern Michaela Kohlhaas ist wie so die Fliege, die dir irgendwie den Schlaf raubt nachts und die Mücke, die dir ums Ohr summt. Und auch Heike Geißlers Erzählerin, zu dieser Erzählstimme werden wir später nochmal kommen, hat große Sympathien für Michaela Kohlhaas. Und dann passieren im Prinzip dreierlei Dinge. Vielleicht kann man das so ganz gut zusammenfassen. Also Michaela Kohlhaas kann nicht mehr in ihre Kneipe gehen. Und es ist einfach, das Fass ist übergelaufen, es reicht jetzt und sie geht nicht mehr auf Arbeit. Und sie verweigert sich aber auch der Kündigung. Das wäre schon zu explizit, zu groß. Sie geht einfach nicht mehr hin.
Also nicht Kohlhaas, der seinen Job aufgibt und quasi alles kündigt und alles verkauft. Das macht sie macht nicht diese große Geste.
Nö, überhaupt nicht. Sie geht einfach nicht mehr hin. Ja, sie hat ja einen Kollegen, das hatte ich ja schon, glaube ich, gesagt, der Herse, der so heißt wie der Knecht von Kohlhaas. Den knechtet sie dann gleich ein bisschen, indem sie sagt, du mach mal meinen Job bitte mit, weil ich will noch ein bisschen Geld verdienen, auch wenn ich nicht mehr komme. Also mach mal meinen Job und deck mich mal vor den Vorgesetzten, die dann da ab und zu vielleicht mal anrufen oder so. Sie ist ja Friedhofswärterin in Leipzig. und geht dann halt nicht mehr hin. Und dann denkt sie sich, warum eigentlich das mit der Wohnung? Die gehört eh nicht mir, ich zahle da Miete. Dann kommt der nächste Immobilienhai und zieht mir die unterm Arsch weg. So, ne? Was soll das eigentlich? Ich stelle die Zimmerpflanzen raus, dass die sich jemand mitnimmt. Sie hat keine Familie, keine Kinder, keine Eltern. Sie lebt da alleine, sie schließt die Tür ab und sie geht. Sie geht dann zum Bürgermeister in Leipzig, weil sie sagt, wie kommt es eigentlich, dass hier dieser Galerist, dass der diese Kneipe einfach kaufen und damit machen kann, was er will. Die sind auch irgendwie so, da wird auch geklüngelt zwischen dem Rathaus und diesem Immobilientypen, der eben auch Galerist ist. Ja, und das ist natürlich ganz interessant, weil sie hält sich ja jetzt schon gar nicht mehr an die üblichen Verfahren. Du kannst ja auch aussteigen. Dafür gibt es ja sogar vorgesehene Mittel und Wege in unserer Gesellschaft. Du musst halt fristgerecht kündigen. Du musst alles besenrein hinterlassen. Es gibt Vorschriften, ne? Und wenn du nur ein Anliegen hast, dann gibt es Gremien und Wege, wie du sozusagen dich an jemanden wendest. Diese Wege, die geht sie nicht mehr. Die ist nicht bereit, diese Wege zu gehen. Sie will jetzt antworten. Sie rennt ins Rathaus rein, fragt, wo ist der Bürgermeister? Ich muss ihn sprechen. Und sie wird natürlich sofort von der Security entfernt. Also es passieren diese erwartbaren Dinge, aber dadurch, dass Michaela Kohlhaas sich weigert, da so rational ranzugehen, ne, so wie sie es gelernt hat, sie ist ja eine ganz unbescholtene Bürgerin, die alle Regeln befolgt, dadurch wird diese Absurdität auch nochmal deutlicher. Und das Ding ist dann eigentlich, dass sie Stück für Stück und Schritt für Schritt immer weiter aus der Gesellschaft austritt. Sie hat keine Wohnung mehr. Dann gibt es auch so eine Situation, ich habe sie nicht mehr ganz parat, aber die erinnert mich auch so an diese Zollgeschichte, die du erzählt hast, an diese Gebühr, die da der Kohlhaas bezahlen soll. Sie schmeißt ihren Perso weg, weil sie irgendwo sich nicht ausweisen kann damit und das funktioniert nicht. Und dann sagt sie, na gut, wenn das Ding so wenig wert ist, dann kann ich es jetzt auch einfach wegschmeißen. Und sie hat mich auch ein bisschen erinnert, mehr als an Kohlhaas fast, hat sie mich erinnert an Melvilles Bartleby. Diese Figur, dieses Bartleby, der Schreiber, der in so einem Büro angestellt ist und einfach so Sachen kopiert, Bürotätigkeiten macht und der irgendwann einfach das nicht mehr macht, weil da ist auch so eine höfliche Umgangsform und er wird immer gefragt, würden Sie das bitte mal noch ablegen, würden Sie das hier abheften und das kopieren und er sagt irgendwann einfach nur noch nein und alle sind komplett irritiert, weil sie fragen ja auch. Auf eine Frage, die man offen stellt, muss man ja auch eigentlich jede Antwort akzeptieren und es gerät ein kompletter Alltag aus den Fugen und daran hat mich Michaela Kohlhaas erinnert, die einfach sagt, nee, ich brauche keinen festen Wohnsitz, ich muss mich auch nicht mehr waschen, ich muss mich auch nicht wettergerecht kleiden und sozialverträglich benehmen muss ich mich schon gar nicht. Das heißt, sie gefährdet niemanden, aber sie stört die öffentliche Ordnung und sie wird in der Konsequenz wohnungslos und sie wird von außen, von allen, die in der Gesellschaft noch ganz normal eingebunden sind, wird sie auch fortan als diese irre Obdachlose abgespeichert. Sie selber sagt aber von sich, nee, ich war ja alles eine freie Entscheidung und so weiter. Ich gehöre da gar nicht so rein. Aber die Gesellschaft nimmt sie so wahr und fortan ist sie diese gebrandmarkte Figur. Und sie hat auch in ihrem Gebaren, in diesem Pöbeln, in diesem Herumziehen, sie stinkt. Sie ist eine Zumutung. Sie mischt sich ein, so sie schreit Leute an. In dieser Hinsicht hatte sie für mich eben auch tatsächlich was von Leuten, die man im Stadtbild so bemerkt, und denen man vielleicht zum Beispiel 2 Euro in die Mütze wirft oder die am Bahnhof abhängen und die man nicht so zuordnen kann. Und das Buch entlarvt diese Mechanismen ziemlich, wie man diesen Leuten begegnet. Nämlich natürlich erstmal, so wohlwollend man vielleicht auch unterwegs ist, mit einer gewissen Scheu, mit einer Berührungsangst und mit dem Gefühl von, da ist irgendwas schiefgegangen, sonst wären die da nicht. Und wie sowas aber passiert, dass Leute so rausgehen, das wird hier, glaube ich, dadurch, dass diese Michaela Kohlhaas an allen Ecken Absagen verteilt, an diese Gesellschaftsordnung, wird das so ein bisschen transparent gemacht und aufgedröselt. Und damit ist Michaela Kohlhaas noch einmal mehr das Produkt dieser Gesellschaft und eben nicht der Kleist'schen Gesellschaft.
Und die Kleist'sche Gesellschaft oder zumindest so, wie die Novelle hier erzählt ist und wie wir auch viel die tradierte Erzählform sozusagen kennen, ist ja eine Heldenreise sozusagen. Und die haben wir hier bei Kohlhaas. Es ist am Ende kommt er nochmal vor Gericht, er kann seinen Fall machen. Und ich möchte quasi nicht alle Einzelheiten verraten, aber der Punkt ist schon, dass das Ganze in irgendeiner Weise aufgelöst wird und auch der Erzähler, der zwischendrin in diesem Racheteil durchaus auch kritisch auf Kohlhaas blickt, dann am Ende doch auf Seiten Kohlhaases ist. Und Kohlhaas bekommt seine Form von Rache, die nicht genau das ist, was er sich vorgestellt hat. Also dieses Rechtssystem ist ein Kritikpunkt, auch von Kleist, glaube ich, in dieser Geschichte. Das wird durchgehend kritisiert und es wird dem auch nie gerecht, was Kohlhaas angetan wurde. Aber es gibt eine Form von Auflösung. Und ich habe mich gerade gefragt, wie ist das bei Michaela Kohlhaas? Hat die irgendwie ein Ziel? Weil Kohlhaas sagt ja, in dem Moment, wo Luther ihm organisieren kann, dass er nochmal vor Gericht darf, löst er seinen kompletten Haufen auf. Die zieht nicht mehr durch die Lande.
Ja, der ist mit seinen 12 Knechten umhergezogen.
Genau, und dann später werden es sogar noch mehr. Aber er sagt, okay, jetzt ist es okay. Ich will das gar nicht. Ich musste auch nicht unbedingt die Städte anzünden. So, er kommt quasi wieder so ein bisschen zurück. Man kann sich fragen, ob das stimmt psychologisch gesehen oder ob er es doch musste, also innerlich doch dazu gedrängt war. Aber er kommt eben wieder zurück in dem Moment. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei ihr?
Das ist ganz, ganz anders. Sie ist das genaue Kontrastprogramm. Michaela Kohlhaas will nichts mehr wollen. Sie will einfach gar keine Absichten und Ziele mehr haben. Also im Prinzip.
Das heißt, sie kämpft nicht irgendwie, sie setzt nicht immer eins drauf, damit die Kneipe wieder so wird, wie sie früher war.
Nein,
sondern
gar nicht.
Das war der Ausgangspunkt und jetzt.
Richtig. Und jetzt entwickelt sie sich weg. Sie zieht durch die Lande, kehrt später zurück nach Leipzig. Und es ist so, dass sie ist eigentlich echt eine Zumutung. Ja. Und das ist ja auch das Spannende, weil wir haben hier eine Figur, mit der die Erzählerin dieses Buches. Das ist eine Ich-Erzählung, eine sehr spannende Erzählsituation, sage ich gleich mehr dazu vielleicht. Aber die Erzählerin dieses Buches hat große Sympathien für diese Michaela Kohlhaas. Und sie leidet auch selbst unter diesen ganzen ungeschriebenen und geschriebenen Gesetzen des Zusammenlebens, diesen Ungerechtigkeiten, die oft damit einherkühren, der Willkür, der Klüngelei, wie Menschen miteinander umgehen letztendlich. Ne? Auch ganz normal im Alltag, jeglich. Also mal abseits aller Institutionen und die auch darunter leidet, dass sie immerzu irgendwas wollen muss und die eine Familie aber hat. Die Ich-Erzählerin hat 2 Kinder, lebt in Beziehung und löst sich eben nicht so einfach aus diesen Gegebenheiten und dadurch entspinnt sich auch ein spannendes Wechselspiel zwischen diesen beiden, die sich da eben mal begegnet sind. Und die eine kann von der anderen nicht ganz lassen. Also die Michaela Kohlhaas ist für unsere Erzählerin auch eine Abstoßung und eine Identifikationsfigur. Und das bringt nochmal eine neue Ebene in diesen ganzen Konflikt auch mit rein. Und was ich so ganz interessant finde, ist irgendwie auch, dass so wie uns Michaela Kohlhaas als Fliege umkreist und uns immer wieder in unserem Selbstverständnis stört, so kreist die Ich-Erzählerin mit ihrer Sprache um diese Figur der Kohlhaas. Das heißt, wir kennen das auch von Heike Geißler aus anderen Romanen. Das sind sehr Sätze, die aus vielen Halbsätzen bestehen. Viele Fragen, offengestellte Fragen, dieses wirkliche Verstehen wollen, dieses Ich kann es einfach nicht begreifen. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass diese Welt so ungerecht eingerichtet ist? Ich finde das ganz interessant. Ich neige immer dazu, mir so sämtliche Bewertungen, nicht nur so Kritiken online zu Büchern durchzulesen, sondern auch so Amazon-Bewertungen, so Reviews von so random Leuten aus dem Internet. Und eine Person hat irgendwie geschrieben, dass die Michaela Kohlhaas so wohlstandsverwahrlost wäre und sich mal zusammenreißen solle. Und ich liebe an diesem Buch aber einfach, dass genau das der Punkt ist, dass wir quasi das Unrecht schon gar nicht mehr wirklich sehen und nachempfinden wollen, wenn es nicht die große Geste ist wie bei Kleist, wenn es die kleinen Ungerechtigkeiten sind, die uns immer wieder widerfahren. Und was auch ganz interessant ist, die hat kein Ziel, die Kohlhaas, die läuft einfach nur durch die Welt und schert sich um nichts, aber die Leute nehmen sie ungeheuer wichtig. Sie fühlen sich extrem angegriffen, Gewalt entlädt sich. Ja, also
das heißt, diese Störung der Gesellschaft findet schon statt.
Die findet statt.
Aber nicht die Heldenreise am Ende.
Aber es gibt keine Heldenreise. Auch diesen klassischen Erzählprinzipien verweigert sich die Kohlhaas. Während es bei Kleist 12 Knechte sind, die ihr folgen, sind es bei Michaela Kohlhaas die 12 Monate, die sie durchlebt. Das Buch ist ein Jahr, das letzte Jahr der Michaela Kohlhaas, bevor sie zu Tode kommt. Auch das werde ich jetzt mal nicht vorwegnehmen. Aber das wissen wir auch von Anfang an, dass sie es nicht überlebt, diese umgedrehte Heldenreise. Was ich eben so entlarvend finde, ist, dass ich diese Michaela Kohlhaas als Zumutung empfinde, als anmaßend, als nicht produktiv, nicht zielführend, das sagt ja über mich viel mehr aus als über sie. Und genau das ist der Effekt dieses Buches. Man merkt plötzlich, wie man selbst dieses ganze gesellschaftliche System am Laufen hält und andere, die da nicht mitspielen wollen, so von sich stößt, um sich nicht gestört zu fühlen. Und gleichzeitig, oh mein Gott, was habe ich für eine Sympathie irgendwann für diese Figur entwickelt. Und der spannendste Effekt beim Lesen ist, ja, und ich weiß nicht, wie es da mit Kleist ist, das musst du mir gleich mal erzählen, aber je mehr man liest in diesem Roman Michaela Kohlhaas, desto mehr denkt man, muss ich mir jetzt wirklich die Haare waschen? Muss ich ja eigentlich gar nicht. Man wird plötzlich so trotzig. Muss ich diese E-Mail jetzt beantworten? Nö, eigentlich muss ich das nicht. Und es ist fast schon gruselig, wohin das führen kann, wenn man plötzlich merkt, da ist eine, also dieses Buch stößt eine Tür auf. Und man weiß, wenn ich durch die gehe, dann kann eigentlich alles passieren, weil ich plötzlich merke, ich muss ja erstmal gar nichts. Und es ist fast so ein anarchistisches Moment. Also, dass man so merkt, nö, warte mal, warum eigentlich?
Also ich glaube, bei Kleist ist es natürlich so, man hat jetzt nicht so das Gefühl, ich setze mich jetzt aufs Pferd und brenne mal die nächste Stadt nieder. Hoffentlich nicht. Und wenn, dann sollte man dringend in Behandlung gehen. Aber was es eben gibt, und darüber habe ich jetzt gerade auch nachgedacht, ich habe nicht das Gefühl, dass Heike Geißler quasi sagen will, ah ja, Michael Kohler, es ist irgendwie, da ist alles falsch erzählt, ich erzähle es jetzt mal neu. Sondern man merkt ja schon auch die Art, wie du das beschreibst, auch mit den Sätzen oder diesen vielen Zitaten, Verweisen, Namen, dass sie, glaube ich, schon eine Zuneigung zu dem Original hat, zu dem Originalstoff.
Eine sehr große. Sie wollte es eigentlich Wort für Wort überschreiben und sie kennt das Buch auch extrem gut und sie hat eine riesige Empathie für Michael Kohlhaas. Ich glaube, das, was passiert ist, das darf man nicht falsch verstehen. Ich glaube, sie hat gesagt, sie will eine Frau an diese Stelle setzen und sie hat aber gemerkt, das lässt sich so nicht erzählen. Ich muss dieser Figur mehr Spielraum lassen.
Genau, und das ist ja auch total schön. Und was ich aber finde, was diese beiden Bücher dann eben auch verbindet, das, was du gesagt hast, trifft ja auch auf Kohlhaas auf einer anderen Ebene sozusagen durchaus zu. Also wie gesagt, man hat jetzt nicht das Gefühl, ich setze mich aufs Pferd und brenne die nächste Stadt nieder, aber dieses Identifikationsmoment gibt es ja da auch, weil du nämlich, was du schon verstehen kannst, ist so, dieses Rechtssystem lässt den einfach komplett auflaufen. Du hast keine Chance, dich zu wehren gegen was ungerecht ist. Und der sagt an irgendeinem Punkt, jetzt reicht's mir, ich will das jetzt klären und ich will nicht, und letztlich können wir dann zu dem Punkt vom Anfang nochmal zurückgehen, da kommt diese Person an deine Tür, schmuggelt sich da ein mit Verkaufsargumenten, dreht dir einen Vertrag an und wenn jetzt diese Erfahrung nicht wäre, okay, das lässt sich aber lösen, da kann ich anrufen, sondern die Erfahrung wäre ja, den Vertrag hast du jetzt halt die nächsten zwei Jahre, obwohl die Person da reingekommen ist und dich überrumpelt, ja auch mit Strategien. Man weiß ja auch, genau. Da steckt ja eine psychologische Art dahinter, damit umzugehen. Und obwohl das ja sich total ungerecht anfühlt, so, dann bist du da drin gefangen und musst mit dieser Ungerechtigkeit klarkommen. Und dieses Gefühl, glaube ich, und das hat man ja immer mal wieder, dass man mit Sachen umgehen muss, wo man denkt, das ist jetzt einfach ungerecht. Warum muss ich diese Gebühr zahlen und andere müssen die nicht zahlen und so weiter. Das haben wir auf super vielen Ebenen. Und das bricht ja Kohlhaas, das bricht ja auch Kohlhaase auf unterschiedliche Weise. Aber ich finde es total spannend, wie diese Identifikation mit beiden, obwohl sie beide auch Sachen machen, wo man ja auch trotzdem sagen kann, das ist auch trotzdem nicht der richtige Weg irgendwie so, wenn wir jetzt sagen wollen, also wenn jeder sich so verhalten würde, wäre es ein Riesenproblem, ne? Wenn jeder jetzt die Rache in die eigene Hand nehmen würde, Selbstjustiz, oder aber auch, wenn man sagen würde, okay, ich mache jetzt bei allem einfach nicht mehr mit, dann funktioniert eine Gesellschaft natürlich auch nicht. Und trotzdem, glaube ich, dieser Impuls, gerade, und da ist ja oft Geißlers Kritikpunkt auch kapitalistisches System, das miteinander zusammenleben, dieser Impuls ist einfach so nachvollziehbar, ne? Erklärt vielleicht auch, warum dieses Buch auch, also Kohlhaas von Kleist immer noch so ein Riesending ist, aber auch Michaela Kohlhaase war ja wirklich, wurde ja viel besprochen und viel, gab's viele Beschäftigungen damit.
Ja, und ich meine letztendlich, um nochmal das an dem Beispiel festzumachen, mit meiner nicht gerade ruhmreichende Erfahrung.
Ich habe die übrigens auch neulich gemacht. Also, oh Gott,
hast du musst auch was unterschrieben?
Ja.
bist du wieder raus?
Ja, klar. Aber es ist halt voll aufwendig, ne? Und man denkt sich dann, toll, jetzt muss ich noch mit den, ich muss mich halt drum kümmern dann die nächsten Tage, ne?
Das ist der Punkt. Und ich glaube, wenn wir die Figur Michaela Kohlhaas begreifen wollen, dann wäre das eine Figur, die eben nicht gesagt hätte, oh, ich kümmere mich jetzt, ich biege es wieder gerade, sondern die einfach gesagt hätte,
dann kommen halt die Mahnungen,
ist
mir egal.
Muss ich mich damit beschäftigen? Ja. Ich will meine Lebenszeit auch nicht verschwenden. Und das geht also nochmal auf eine viel existenziellere Ebene runter und ist damit auch wirklich sehr verstörend.
Was vom Tage übrig blieb.
So, lieber Josef, mal wieder geht's nach Dänemark, diesmal auf die Insel, Finn mit Y.
Finn klingt doch eigentlich gut.
Ja, ist auch, glaube ich, ganz schön, ist genau zwischen dem dänischen Festland und der Insel Seeland, an deren östlicher Küste sich Kopenhagen befindet, nur so für die Orientierung. Und eben genau dazwischen befindet sich noch so eine Insel, das ist die drittgrößte Insel Dänemarks und dort in der größten Stadt dieser drittgrößten Insel liegt Odense, eine Stadt, in der am 2. April 1805 Hans Christian Andersen geboren wurde.
Es war jetzt wie so ein schönes Schachtelsystem, so eine und noch eine Schachtel und noch eine Schachtel und wo landen wir? Bei Andersen.
Wir landen bei Andersen. Stell dir vor, sanft gewellte Auen, historische Hafenstädte und malerische Schlösser. Baby Andersen soll das mal werden, was die Insel heute am meisten auszeichnet und was auch wie nichts anderes für den Geist Dänemarks steht, aber das kann er natürlich zu seiner Geburt nicht wissen. Seine Eltern waren ein verarmter Schuhmacher namens Hans und eine Wäscherin namens Annemarie. Und durch die schlechte finanzielle Lage seiner Familie war es Andersen fast unmöglich, die Schule zu besuchen. Erst mit 17 erhielt er Unterstützung durch den dänischen König Friedrich VI. Dem war seine Begabung aufgefallen und dann konnte er eben die Schule besuchen und später noch ein vom König bezahltes Studium absolvieren. Ich weiß wirklich nicht, wie das möglich ist und
ich glaube, das geht nur in so einem ganz kleinen Land, wo nicht viele Leute
ja,
leben.
Ja, wirklich und auch so, falls es da draußen noch einen König gibt, der nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Also ich bin sehr begabt und ich nehme dankend jede Form von Förderung an. Also hä? Ich meine, okay, das sind so Lebensgeschichten, die gibt es auch nur einmal. Auf jeden Fall meldet euch. Zurück zu Andersen. Schule und Studium sollten wir uns mal genauer anschauen.
Du bist voll drin, hä?
Ich bin so drin und ich bin schon durch auf jeden Fall. Denn Hans Christian ist wirklich kein Kind, das sich ganz auf die eigene Ausbildung konzentrieren kann. Sein Vater stirbt, da ist er erst 11 Jahre alt und um sich und seine Mutter durchzubringen, muss er eben auch arbeiten gehen. Er versucht sich als Jugendlicher schon im Singen und Schauspielern, verfasst seine ersten Gedichte und wieder hilft jemand von oben. Der damalige Direktor des Königlichen Theaters Kopenhagen nimmt ihn in seinem Haus auf und er kommt unter und kann sich weiterbilden. Er fühlt sich zum Sohn seiner Gasteltern, Edward Cullen, hingezogen. Der hat die Zuneigung wohl nicht erwidert. Es ist eine Episode, die später noch zahlreiche Menschen zu seiner sexuellen Orientierung hat spekulieren lassen. Wir kommen da nochmal hin. Dafür verband ihn schon bald eine enge Freundschaft mit der jüngsten Tochter des Hauses, die hieß Louise. Und alles, was der Junge bis hierhin erlebt hat, der frühe Tod des Vaters, die Armut, die Alkoholkrankheit seiner Mutter, das hat ihn früh Erfahrungen sammeln lassen, die er auch metaphorisch in seinen Texten verarbeitet hat und die heute noch sehr berührend sind. Als er etwa 18 Jahre alt ist, entsteht das Gedicht »Das sterbende Kind«, in dem er aus der Perspektive eines kleinen Kindes spricht. Und das ist eine Perspektive, die ist ganz typisch für sein literarisches Schaffen. Er schlüpft immer wieder in die Kinder hinein. Ich habe dir das Gedicht mal in einer Übersetzung von Rudolf Schley von 1853 mitgebracht. Das ist ganz kurz. Mutter, ich bin müde und ich sehne mich zu schlafen an dem Herzen dir. Heiß auf mein Gesicht fällt deine Träne. Weine länger nicht, versprich es mir. Hier ist's kalt und draußen Stürme wehen, doch im Traum ist alles Licht und klar. Engelskindlein habe ich dort gesehen, immer wenn mein Aug geschlossen war. Generell muss man sagen, dass er sehr früh sehr viel geschrieben hat und auch früh beachtet wurde. Ab 1822 publiziert er erste Gedichte, Erzählungen und Theaterstücke und erst kürzlich, zumindest ausgehend von seinem Tod, nämlich 1812, fand man ein unveröffentlichtes Manuskript zum Märchen vom Talglicht. Also man hat auch lange noch immer wieder was von ihm entdecken können. Sein Hobby, wirklich Wahnsinn, war Scherenschnitt. Das hat mich irgendwie auch so berührt. Dann sitzt da dieser Mann und schneidet so, weiß ich nicht, schneidet so Muster und Figuren aus. Also der geht jetzt nicht auf Jagd oder Pferderennen, ist ja auch ein Klischee, aber sondern er sitzt da und bastelt und macht so eine feine, ruhige, kreative Arbeit. Und er hat wirklich sehr, sehr viele Scherenschnitte geschaffen. Gibt auch Ausstellungen dazu, aber er ist dafür einfach nicht so bekannt. Aber das hängt ganz eng mit seinem Schreiben auch zusammen, denn...
Ich finde es trotzdem interessant, weil diese Scherenschnitt-Ausgaben seiner Bücher, die gibt es ja schon.
Ja,
ne?
Genau.
Also das verbindet man schon mit ihm, aber halt nicht so, dass er das auch selber mal gemacht hat
und
oder so.
Und die meisten aus seinen Büchern hat er wahrscheinlich selber gemacht. Ja. Das wird nur oft nicht so explizit auch oder steht dann im Nachwort, was weiß ich, ne? Aber das sind wirklich Sachen, die er zu seinen Geschichten gemacht hat. Das sind nicht nur einfach Muster, sondern er ergänzt seine Geschichten um diese Kontrastbilder, die, wenn man die ausklappt, so eine ganze Welt veranschaulichen. Der Wienand Verlag hat dazu mal ein ganz schönes Katalogbuch gemacht und da kann man sich auch online mal so ein paar Scherenschnitte anschauen. Nach der Schwärmerei für den Sohn seiner Ziehfamilie blieb er erstmal ohne Partner und ohne Partnerin, aber mit 25 lernt er Riborg Vogt kennen, das ist die Schwester eines Studienfreundes und verliebt sich Hals über Kopf, doch sie war bereits einem anderen Mann versprochen und irgendwie schien diese Liebe für ihn was ganz Besonderes zu sein, denn sie hat ihm einen Abschiedsbrief geschrieben, bevor sie diese Ehe eingegangen ist und das hat er wohl ein Leben lang diesen Brief in einem Ledersäckchen aufbewahrt, den er immer bei sich trug und das hat man dann nach seinem Tod eben gefunden, was ja dann wirklich viele Jahrzehnte später erst gewesen ist. Er führte zahlreiche Freundschaften auch zu bekannten Frauen, zum Beispiel Sophie Oersted, Tochter des berühmten Entdeckers des Elektromagnetismus und auch zu einer sehr bekannten Opernsängerin Jenny Lind, bekannt als die schwedische Nachtigall. Aber er blieb Zeit seines Lebens unverheiratet. Er hat mit staatlicher Hilfe, mit staatlichen Reisestipendien dann ganz viele Reisen unternommen. Anfang der 1830er Jahre ging das los. Er ist nach Deutschland gefahren, nach England, nach Italien, Spanien und in das damalige Osmanische Reich. Und mit seiner Reiseerzählung Der Improvisator gelingt ihm schließlich ein großer Erfolg. Zuerst in Deutschland und dann auch erst in Dänemark. Die italienische Landschaft, das wissen wir auch, die hat sehr viele Dichter geprägt. Bei ihm ist das ebenso der Fall, vor allem in der kleinen Meerjungfrau. Ein sehr berühmtes Märchen von ihm. Und da, wenn man das nochmal liest mit diesem Wissen im Hintergrund, findet man ganz viel von dieser italienischen Reiselandschaft. Ich war übrigens schon mal an der Statue der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen.
Ja, die ist ja auch sehr berühmt, ne?
Ja.
Da will ich auch mal noch hin.
Ja, das
generell
ist
nach Kopenhagen,
schön.
Aber irgendwie finde ich, diese Statue ist irgendwie... Die passt da irgendwie hin, wo sie ist, oder?
Ja, die passt da hin und Kopenhagen ist auch wunderschön. Ich war da eben schon mal und vielleicht erzähle ich dir noch was zur kleinen Meerjungfrau und auch dann zur Bedeutung dieses Dichters für Dänemark, weil das ist nämlich auch, glaube ich, etwas, was wir nicht oft haben, dass diese Sachen so eng verwoben werden. Es gibt ja dieses sehr bekannte Märchen der kleinen Meerjungfrau und da dürfen wir jetzt nicht nur an die Disney-Adaption denken, weil die Disney-Adaption hat ein Happy End und das gibt es so bei Andersen nicht. Da wird die Meerjungfrau am Ende zu Schaum in den Wellen, was ja fast was Mythisches hat, ne? Wie ist die Welt entstanden? Also der Schaum in den Wellen, das ist die Meerjungfrau. Und es hat mich auch an seine Geschichte mit Riborg erinnert, die er nicht heiraten konnte, die wie der Prinz im Märchen von der kleinen Meerjungfrau bereits einem anderen versprochen ist. Das ist eben auch diese Geschichte der Meerjungfrau, die sagt, ich will an Land gehen, ich will diesen Prinzen heiraten und der Deal im Märchen ist, wenn du diesen Prinzen überzeugen kannst, dich zu heiraten, dann wirst du sozusagen an Land existieren können und wenn nicht, wirst du sterben. Und sie kann es nicht, weil er eben schon einer anderen versprochen ist und wird zu Schaum auf den Wellen. Und für dieses und seine anderen Märchen wird Andersen extrem berühmt werden. Kannst du noch drei weitere Andersen-Märchen nennen? Er hat 168 geschrieben, also drei solltest du...
Gute Frage, ich habe zwei.
Mhm.
Das eine ist das Mädchen mit den Schwefelhölzern.
Ja.
Und dann diesen Zinnsoldat, heißt das?
Der Zinnsoldat. Genau.
Auch, also das sind auch so Märchen, die ich auch in meiner Kindheit gelesen habe und dann auch eben illustriert und so.
Ja.
Und ich musste gerade auch nochmal drüber nachdenken, dass so, das hat er ein bisschen mit Astrid Lindgren gemeint, die haben sich um den Tod einfach nicht gescheut.
Nee,
also die haben nicht gesagt, so ich erzähle für Kinder und deswegen sozusagen im Zweifelsfall biege ich kurz vorher nochmal ab und dann gibt es irgendwie noch was so, sondern der Trost zum Beispiel bei das Mädchen mit den Schwefelhölzchen ist ja letztlich so, wie auch in diesem Kindergedicht, was du vorgelesen hast, im Zweifel kannst du sterben
ja.
Und dann ist vielleicht das für dich sanfter sozusagen als
Als das schwere, entbehrliche
Leben. Weil das Leben ist nicht, das ist in der Regel nichts, was Schönes für diese Hauptprotagonisten, Protagonistinnen.
Ja, und das ist auch immer so krass, weil es gibt ja auch einen großen Unterschied zum Beispiel zu diesen Märchen, die Gebrüder Grimm gesammelt haben. Klar, die haben die auch nicht selber geschrieben, ne? Die haben die ja gesammelt. Aber diese Grimms-Märchen, die sind halt oft so Erziehungsmärchen.
Ja, genau.
Mach das und das nicht, sonst passiert das und das. Ja. Es ist immer so ein bisschen, das Kind ist eigentlich irrelevant. Das Kind wird gemaßregelt. Das soll irgendwie geschützt werden. Aber die Perspektive des Kindes einzunehmen und diese volle Tragik des Lebens, die entfalten sich in den Andersen-Märchen. Schneekönigin zum Beispiel ist auch von Andersen, Däumelinchen. Es gibt immer diesen Moment, wo die Kinder ernsthaft gefährdet sind, aber niemals verantwortlich dafür gemacht werden, weil sie falsche Entscheidungen treffen oder so, sondern sie sind immer so in den Umständen gefangen und das macht die natürlich auch nochmal ganz anders berührend und auch ganz anders traurig. Ich hatte es schon angesprochen, im Nachhinein haben viele über Andersens Sexualität spekuliert und seine Märchen auch dahingehend nochmal gelesen und auf Motive untersucht. Es hat mich ein bisschen an Thomas Mann erinnert und unsere Folge zu Thomas Mann. Und auch in Andersens Tagebuch finden sich ganz ähnliche Gedanken wie in den Tagebüchern von Thomas Mann. Das Ringen mit der Selbstbefriedigung, die unterdrückte Sexualität und religiöse Selbstzüchtigung spielen da als Motive eine große Rolle. Gibt auch Lesarten, in denen er als asexuell gedeutet wird. Warum erzähle ich das? Wir hatten da mal eine Folge dazu, zur Asexualität, auch anhand von Büchern. Hört da gern mal rein, wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert. Naja, zumindest spricht aus seinen Märchen, so viel können wir sagen, eine extreme Zerrissenheit der Figuren. Im Alter von 70 Jahren stirbt er am 4. August 1875. International verehrt und mit zahlreichen Preisen ausgestattet und er wurde zum dänischen Nationaldenkmal erklärt. Und ich dachte, wie kann eine Person ein dänisches Nationaldenkmal sein? Es bedeutet, dass seine Person und sein Werk als untrennbar mit dem dänischen Selbstverständnis verknüpft erklärt wurden und sein Förderer zu Lebzeiten, König Christian IX., war ebenfalls anwesend. Also der war wirklich ganz, ganz wichtig für die dänische Bevölkerung von ganz unten bis ganz oben. Er hat von den Ärmsten geschrieben und wurde auch von den Mächtigsten verehrt. Seine Märchen und Gedichte wurden in mehr als 80 Sprachen übersetzt und sind nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Adaptionen für Theater, Ballett, Hörspiel und Film bekannt. Und zuletzt muss ich noch mit dir über dieses erwähnte dänische Selbstverständnis sprechen und dir eine kleine Anekdote mitbringen. Die ist tragisch und auch sehr, sehr lustig. Auf Reisen hat nämlich Andersen Charles Dickens kennengelernt. Den hatten wir ja auch schon verschiedentlich hier im Podcast zu Gast. Und die beiden haben sich 10 Jahre lang Briefe geschrieben. Und dann hat Dickens Andersen eingeladen, ihn für 2 Wochen zu besuchen. Und nach diesem Besuch endet die Freundschaft. Denn aus diesen 2 Wochen sind 5 geworden. Und Dickens war am Ende völlig fertig mit den Nerven. Folgendes hat sich wohl zugetragen. Andersen konnte nicht Taxi fahren, ohne Probleme zu bekommen, weil er mit irgendwas nicht zurechtgekommen ist. Und er bestand darauf, nach dänischer Tradition jeden Tag vom ältesten Sohn des Hauses rasiert zu werden. Und Dickens fand das so befremdlich, dass er gesagt hat, das geht nicht, mein Sohn wird dich nicht rasieren, ich bestell dir ein Barbier. Der ist dann jeden Tag ins Haus gekommen. Er hat Papier in alle möglichen Muster zerschnitten. Für Dickens war das total unverständlich. Wir wissen heute, natürlich hat er wahrscheinlich an seinen Scherenschnitten gearbeitet. Er hat irgendwelche seltsamen Blumensträuße im Wald gesammelt. Und er hat sich nach einer schlechten Kritik weinend auf den Rasen der Familie geworfen in den Vorgarten und ist halt stundenlang nicht mehr aufgestanden. Und die übrigen Familienmitglieder der Dickens'schen Familie waren so genervt und gelangweilt zugleich von diesem Dänen. Und Andersen hingegen hat anscheinend nichts von der Unbehaglichkeit gemerkt, die er diesen sehr förmlichen Engländern beschert hat und hat seinen Aufenthalt extrem genossen. Und er ist dann nach Hause gefahren und schrieb Dickens und dankte ihm für diese schöne Reise. Und er hat niemals in seinem Leben noch Antwort darauf bekommen. Dickens hat diesen Kontakt abgebrochen und es soll sogar ein Zettel an Dickens Spiegel geklebt haben in dem Gästezimmer, in dem Andersen geschlafen hat, wo drauf stand: Hans Andersen slept in this room for 5 weeks, which seemed to the family ages. Wie eine kleine Erinnerung. Und du kannst dir vielleicht denken, welche von Dickens Figuren dem hageren Dänen Hans Andersen nachempfunden ist. Denn er hat sich natürlich nicht nehmen lassen, den armen Hans Andersen auch noch in einem seiner Romane zu verwursten.
Du musst es mir sagen, aber ich...
Es ist Uriah Heep in David Copperfield.
Diese Figur.
Mm.
Okay, die ist wirklich, also das ist wirklich eine der unangenehmsten Figuren der Literaturgeschichte. Der muss wirklich einen krassen Kroll gehabt haben da drauf. Ne?
Ich
also weil diese
auch.
Figur ist wirklich sowas von, boah, jedes Mal, wenn die auftaucht, kriegt man so eine Gänsehaut. Das ist
Dickens
so ein ganz
muss es irgendwie so gegangen sein mit dem armen Andersen, aber egal wohin er kam, eins muss man ihm lassen, er hat Eindruck hinterlassen. Seine Märchen sind unvergessen und auch die Leiden der Kinder, ne, die er in Das Mädchen mit den Schwefelhölzern und anderen Geschichten geschildert hat, die sind eben einfach ganz anders, als wir sie kennen. Denn er hat immer emotional, melancholisch und auch gesellschaftskritisch geschrieben. Und deshalb möchte ich mit dir heute anstoßen auf Hans Christian Andersen, den man nicht zu Gast haben will, aber dem wir für seine Märchen sehr, sehr danken wollen. Cheers.
Cheers. Und ich hätte ihn schon gerne mal zu Gast.
Ja, das stimmt, ne? Man würde ihn nicht vor der Tür stehen lassen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, alles Gute für dich, Josef.
Geht nicht. Wir haben noch was.
Was denn?
Wir müssen ausnahmsweise über Musik kurz reden.
Oh mein Gott, du hast recht.
Wir wollen es ja nicht vergessen und nicht unter den Tisch fallen lassen, stimmt's?
Nein, wir haben es uns ganz fest vorgenommen für heute. Es ist so, so schön. Wir haben heute ein ganz besonderes Ende dabei.
Genau, wir haben nämlich die Möglichkeit bekommen von der Band Hallo Wolte. Können wir sie als Leipziger Band bezeichnen? Ein Bandmitglied, Jörn Dege, der auch am Literaturinstitut ist und singt in der Band, ist aus Leipzig. Ich glaube aber, die Bandmitglieder kommen inzwischen aus ganz Deutschland.
Naja, das Schöne ist ja, das muss man vielleicht dazu sagen, die sind alle in der gleichen Stadt aufgewachsen.
Genau.
Und dann erst später
alle im Süden,
haben sie
alle
diesen
haben sie
Bandgedanken aufgegriffen. Jetzt wohnen sie verteilt in ganz Deutschland, aber haben sich wieder zusammengefunden. Das ist wirklich so eine schöne Geschichte.
Und haben Jahrzehnte später quasi ihr Debüt veröffentlicht. Und jetzt kommt ein neues Album raus und die erste Single ist rausgekommen. Und die wollen wir euch gerne vorstellen, weil das macht wirklich richtig Spaß. Und die Geschichte dahinter ist, da geht es genau um dieses Gefühl, wenn man irgendwie nach einer Zeit wieder nach Hause kommt und alle sehen sich wieder und bei jedem ist irgendwie was im Leben passiert und was macht das mit einem sozusagen? Und da hören wir jetzt nochmal rein zum Abschluss und empfehlen euch, diese Band zu verfolgen und zu gucken, wann die auftreten und was da noch so kommt.
Ja, geht da mal hin und da merkt man auch wieder, wie viel Lyrik mit Lyrics zu tun hat, würde ich sagen.
Manchmal eine Karte und klemme sie gut sichtbar an die Kühlschranktür und mach das Licht aus, wenn ich warte. Doch ich hab schon so lange nichts von dir gehört. Neulich wieder erst hatte ich dich erkannt. Doch es war nur jemand mit ganz ähnlicher Frisur und mit der Frage, wer da vor dir stand.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.